Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für deine Entwicklung und Inspiration. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist zum zweiten Teil von David Stäbners Interview. Danke, danke, danke. Heute geht's richtig hochspurig weiter. Es wird mega spannend. Du erfährst nämlich, wie limitierende Glaubenssätze David lange davon abgehalten haben, seinen Herzensweg mit jeder Faser und voll Selbstbewusstsein zu gehen. Du erfährst, warum er einfach was anderes leben wollte, als man ihm in seiner Erziehung gezeigt hat. Denn er wollte das Maß der Dinge selbst stecken. Du erfährst, wie du trotz oder gerade weil du vielleicht mangelndes Selbstwertgefühl hast, dein Ding machen solltest. David erzählt, wie er mit 22 zum Teil fast doppelt so alte Erstsemester in der deutschen Pop unterrichtete, obwohl er selbst noch im Abschlussjahrgang war, und wie er dann später seine eigene private Akademie gründete. Und der Knaller kommt dann mit der Story von der Soko. Die musst du dir unbedingt reinziehen. Die ist so spannend und nur wenn sie David erzählt, ist sie einfach der Knaller. Und zum Abschluss geht es dann noch darum, wie David es geschafft hat, sein eigenes Business zu gründen, wie er sein eigenes Studio gestartet hat und wie er Investoren gefunden hat, die ihn finanziell unterstützen und ihm den Rücken frei halten. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
Wow.
Ja, also jetzt mal kurz.
Und die Fragen ganz kurz in zwei Sätzen zu beantworten. Nein, boah, mega cool, dass du uns so direkt auf deine Reise so ein bisschen mitgenommen hast und so ein bisschen chronologisch einfach erzählt hast, wie es dir auch so gegangen ist in den einzelnen Phasen. Wenn es okay ist, würde ich ganz gerne nochmal so in die Phase reingehen, wo dann wirklich so diese extreme Veränderungsphase war, von ich arbeite in der Firma bis hin zu ich gehe, mache dann irgendwie das Studium, weil das ist ja gerade, wie du es schon an vielen Stellen beschrieben hast, sowohl vom Umfeld, von der Arbeit, von allem, war es ein extrem krasser und auch ein extrem emotionaler Schritt. Und wie war da so so deine ersten Gedanken? Also du hast ja gesagt, okay, ich habe irgendwie nicht die Leidenschaft und mich erfüllt das nicht ganz. Und du hast ja damals schon gesagt, okay, das ist, obwohl dein Umfeld irgendwas anderes gesagt hat, das reicht mir irgendwie nicht, ich will nochmal was anderes machen. Aber wie war so genau so dein Prozess von wegen, wo du gedacht hast, okay, ich mache was anderes, ich könnte was Richtung Musik machen, bis hin zu, dass du wirklich angefangen hast, ernsthaft in die Richtung zu gehen? Also was ist da in dieser Zwischenzeit genau passiert?
Hat tatsächlich eigentlich ganz andere Hintergründe gehabt, weil es sich zu Hause in der Zeit auch total angestaut hat. Ich habe ja noch Theologie studiert nebenbei parallel, mit 16 angefangen, weil ich eigentlich irgendwann mal in diese Kirchenschiene die typische Linie einsteigen sollte. Und es war eigentlich einer meiner schönsten und besten Studiums auch, die ich gemacht habe, war das Theologiestudium, weil es sich einfach mit so viel Thematiken beschäftigt hat, die ich angefangen habe mal zu hinterfragen und natürlich da auch angefangen habe mit meinem Vater, weil er selber Pastor ist, sehr viel zu diskutieren. Und da habe ich gemerkt, dass ich auch ganz viele Fragen immer so abgewimmelt wurde oder keine Antwort gekriegt habe und irgendwie widersprüchlich war und mir hat das Ganze irgendwie nicht so gefallen und ich war da dann schon so an dem Punkt, wo ich angefangen habe, irgendwie so zwei Persönlichkeiten zu entwickeln. Also so eine Art quasi zu Hause hast du dann irgendwie den perfekten David gespielt, so um deinen Eltern zufrieden zu stellen, so um die Gemeinde zufrieden zu stellen. Parallel war ich aber dann in der Firma gerade zum Beispiel dann halt der David, der ich bin und hab halt das gemacht, worauf ich Bock hab, meinen Scheiß geregelt, wie ich das regel, so nach dem Motto. Und hab da schon gemerkt irgendwie, ich komme darauf nicht klar, weil auf Dauer zerreißt es mich so. Ich versuche ständig irgendjemand zu imitieren oder jemand zu sein, den die andere Leute haben wollen, aber ich selber fühle mich die ganze Zeit voll unterdrückt. Und das war dann eigentlich so ein Punkt, wo ich mich entschieden hatte, schon bevor ich wusste, dass ich den Job kündige und jetzt mein Musikstudium mache, hatte ich schon immer den Wunsch, irgendwie einfach mal rauszukommen aus diesem Loch und aus dieser Parallelgesellschaft. So, ich wollte einfach mal die Welt sehen, mal rausgehen, mal gucken, was es da so gibt. Und ich war auch vorher schon öfters mal reisen. Ich war in Indien, in Uganda, in Kenia und habe dort quasi die anderen Völker gesehen, so, und andere Traditionen, andere Kulturen. Und ich fand es so super spannend, wie die Menschen leben, und dachte halt, das kann es ja nicht sein, dass das alles ist, was hier so in der Firma und Familie und Gemeinde und fertig, so Kinder. Und es hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum ich ins Machen gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich suche jetzt eine Alternative oder guck mal, was es gibt, weil ich einfach definitiv irgendwie weg wollte. Und mal eine andere Erfahrung machen wollte. Und das mit Musik war dann ja eben einfach nur der Zugang, weil ich eben Gitarre gespielt habe und Saxophon. Es war jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie mir erträumt hatte, mal Musik zu studieren und Musik, Filmmusik zu machen oder ein Studio zu haben oder so. Es war eher so, ich will was anderes machen, ich will alles dafür geben. Ich will mal wissen, wie es ist, perfekt zu sein. um auf dem Weg dahin zu bemerken, dass man nie perfekt sein kann. Aber es war einfach schön als Ansporn quasi.
Aber perfekt nach deinen Maßstäben, oder? Nicht nach irgendjemandes.
Ja, genau, nach meinen Maßstäben. So. Mhm. Es war halt das erste Mal das Gefühl in meinem Leben, wo ich, oder das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, als ich angefangen habe, Musik zu machen, dass ich selbst entscheiden kann, was ich für gut empfinde und was nicht. Weil zu Hause war es halt immer so, du warst eh nie gut genug und immer nur scheiße und alles, was du gemacht hast, war schlecht und du kriegst eh nie was hin und du bist ja sowieso der dümmste Depp, den es gibt eigentlich so und was komplett Minderwertiges. Und das tut sich natürlich in deiner Persönlichkeit schon auch so auswirken, dass du anfängst, einmal diesen Perfektionismus zu entwickeln, weil du einfach ständig das Bedürfnis hast, alles richtig zu machen, weil du bist ja sowieso nie gut genug. Andere Seite, wenn es sich dann mal richtig in die Emotionen kickt, dann haut es dich halt richtig raus, weil dann ist Selbstwertgefühl komplett am Arsch. Da kriegst du nichts mehr hoch, weil du denkst einfach nur, ja, was sollst du auch können? So, du bist ja nichts. Und diese zwei Punkte haben mich halt irgendwie ganz arg immer daran gehalten oder mich erinnert, so hey, entweder schweifst du ab und sagst komplett ab in die emotionale Schiene und kotzt jetzt halt ab, oder du nimmst es bewusst wahr und tust diese Fähigkeit einfach nutzen, um jetzt hier deine Persönlichkeit zum Vorschein zu bringen, dich zu verwirklichen und es so zu empfinden, wie du das empfinden willst und nicht, weil jemand anderer sagt, das ist gut oder schlecht. Also ganz wichtig dieser Punkt gewesen, so was halten die anderen von mir? Das war mir damals irgendwie so brutal wichtig. Mittlerweile ist es mir voll egal, weil ich mache ja die Sachen für mich und nicht für die anderen Leute. Und das war irgendwie sehr schön. Genau, also das war so der emotionale Part, wo ich mich entschieden habe. Quasi eigentlich der Grund dafür war, ich wollte einfach mal raus da.
Ah, okay. Und hattest du aber zu dem Zeitpunkt schon irgendwie so eine Vision, also wo es dann weiter hingehen soll? Weil ich meine, es ist trotzdem ja ein Schritt, gerade so in diesem ganzen musischen Bereich, was ja auch dein Dozent am Anfang meinte, okay, einer von fünf, meine ich, hattest du gesagt, ja, wird irgendwie hier rausgehen und irgendwie Erfolg haben und der Rest nicht. Und dann gerade in diesen musischen Bereich reinzugehen, hattest du da trotzdem schon irgendeine Vision, wo es mit dem Studium hingehen soll? Oder dachtest du, ich will einfach mal was anderes machen, ich stürze mich da jetzt rein und guck, was draus wird?
Genau, ja, das war ja der Grund, warum ich dann alle drei Studiengänge gleichzeitig gemacht habe, weil ich bis dato noch gar nicht wusste, in welche Richtung ich da eigentlich gehen will. Träume und Vision hatte ich schon, auch schon bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, aber das war eben, was ich vorher gesagt habe, da habe ich immer eher so groß geträumt, dass ich es gar nicht so definiert habe, in welcher Branche ich da zu dem Punkt komme. Aber ich habe zum Beispiel schon immer davon geträumt, eine eigene Insel irgendwann mal zu haben oder so ein fettes Strandhaus, wo einfach so eine Riesenvilla ist. Die muss jetzt nicht mal dekadent sein, es geht mir eher darum, mit vielen Räumen, coole Räume, und dass ich einfach irgendwann mal alle Leute, die mir in meinem Leben etwas Gutes gemacht haben oder mir dazu beigeholfen haben, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, einfach nur dort herzuholen und mit den Leuten, die ich am liebsten in meinem Leben habe, den Rest meines Lebens zu verbringen, die Leidenschaft nachzugehen und bei ihnen zusammen zu sein. So, das war irgendwie immer so mein Traum. Aber wie ich dazu komme, war natürlich irgendwie auch nie so, da habe ich mir keine Gedanken gemacht darüber. Ich wollte die Welt verändern durch Emotionen. Mein Traum war schon immer, Menschen zu zeigen, dass es etwas Schönes gibt, auch egal wie scheiße manchmal die Situation aussieht, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man einfach komplett am Ende ist. Und das hat mir irgendwie immer so mega den Ansporn gegeben und gleichzeitig aber auch so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich glaube, es ging darum, diese Visionen haben dir geholfen, ja, genau, groß zu denken, aber auf der anderen Seite, was hat es auf der anderen Seite ausgelöst?
Genau, das hat mir eben geholfen, quasi trotzdem so irgendwas zu machen, und das mit der Musik war dann halt so, hey, vielleicht wäre das ja ein Zugang dazu. Vielleicht kannst du dadurch ja eben genau das erreichen, so finanzielle Unabhängigkeit, um dann quasi in jeder Hinsicht einfach nur unabhängig zu sein und dein Leben so zu leben und die Emotionen zu verpacken, die Jobs zu machen, die du willst und nicht, weil du es musst. Und das war dann irgendwie so der Ansporn. Andererseits haben die Träume mich halt noch mehr distanziert von meinem ganzen alten Umfeld, so, weil die natürlich alle gesagt haben, ja, du Spinner, und man kann auch noch unrealistischer träumen und sonst noch was, und genau, und deswegen gehst du dann Musik studieren und weil du dadurch ja erfolgreich wirst und bla bla bla. Du hast natürlich immer nur negative Sachen gehört, so, und für mich war das dann auch manchmal ganz oft so, vielleicht bist du halt echt irgendwie voll fehl am Platz, vielleicht tust du gerade echt übertreiben und hältst dich für was Besseres als die anderen, so, aber eigentlich will ich nur meine Leidenschaft machen, wieso ist es schlimm zu träumen? Selbst wenn ich die Träume nicht erreiche, habe ich immer noch mehr erreicht, wie wenn ich gar keine Träume hätte. Und das ist mir quasi erst während dem Studium dann klar geworden, als ich mich irgendwann mal entscheiden sollte, welches Studium ich jetzt wirklich komplett fertig mache, habe ich gesagt, ja, alle drei. Und habe dann auch alle drei das Diplom quasi gemacht gehabt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und bis jetzt immer noch in allen drei Bereichen auch wirklich tätig bin, weil ich es einfach liebe, diese Abwechslung zu haben. Und jeder einzelne Bereich davon gibt mir halt genau das, was ich irgendwie immer so gewollt habe.
Wow. Genau. Cool. Und wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter? Also du hast schon gesagt, du hattest so ein paar Jobs und es lief ganz gut im Studium. Du warst recht erfolgreich da. Wie ging es dann weiter?
Ja, auch ganz witzig eigentlich, weil ich hatte gerade meinen Mentor, der eine Dozent, der mich von Anfang an begleitet hat bis zum letzten Kurs. Der hat nämlich auch sehr viele Klassen an der Deutschen Pop damals unterrichtet gehabt und der wollte dann aber aufhören, als ich fertig war. Also ich war im letzten Semester und dann hat er mir schon gesagt, so dass er wieder nach Nürnberg geht, weil es ist ihm zu stressig, immer von Nürnberg nach Stuttgart zu fahren und so. Der kriegt dort eine Stelle bei der Deutschen Pop, weil die dort auch eine neue aufgemacht haben, der wird dort unterrichten. Und dann habe ich halt gemeint, so ja, voll schade, so, aber ich würde echt gerne in Kontakt bleiben, wenn du mir irgendwie Jobs hast oder irgendetwas hast, so sag Bescheid. Dann meinte der so, auf jeden Fall. Eine Woche später kam der Standortleiter von der Deutschen Pop zu mir und meinte, ob ich mal zu ihm ins Büro kommen kann und hat mich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Erstsemester zu unterrichten. Eventuell mal als Überbrückung, weil die noch keinen neuen Dozenten haben und der würde gehen und er hätte mich empfohlen und gesagt, so dass ich auf jeden Fall in der Lage wäre, die Erstsemester zu unterrichten. Und ich war halt so, bam, okay, krass, ich bin gerade selber im letzten Semester, habe vor 3 Jahren angefangen, mich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen. Ich habe null Erfahrung, nichts und jetzt soll ich da irgendwelche Leute unterrichten. Ich war 22 und dann habe ich halt gesagt so, hey, ja, auf jeden Fall, klar, mache ich. So typisch irgendwie immer ja gesagt, ohne mir den Konsequenzen bewusst zu sein. Und ja, dann durfte ich halt irgendwie mal so probeweise eine Klasse unterrichten aus dem ersten Semester und das hat halt so super gut geklappt irgendwie. Ich hatte so Spaß dabei, ich bin so aufgegangen. Das war das erste Mal, dass ich mal wirklich so vor Leute total Spaß hatte zu reden. Muss ich aber auch sagen, kommt daher, dass ich in der Kirche damals auch schon sehr oft gepredigt hatte. So, also Sonntagsgottesdienst, eine komplette Ausarbeitung, eine Stunde Predigt machen und bla. Das heißt so generell jetzt eine Präsentation vorzubereiten, war nie so ein Problem für mich. Also habe ich da so eine schöne PowerPoint gemacht und halt mit den Leuten die Thematik durchgearbeitet. Von vornherein war mir wichtig zu sagen, hey Leute, ich bin nicht Dozent und ihr seid Schüler oder sonst noch was, ihr seid alle älter als ich, wir sind ein Team, wir sind gemeinsam, haben wir einfach nur eine mega Erfahrung, ich habe vielleicht theoretisch mehr Ahnung, ihr habt mehr Lebenserfahrung, lasst uns gemeinsam hier einfach einen fetten Kurs starten, ich helfe euch, wo ich kann, ihr helft mir, wo ihr könnt und wir machen gemeinsam was Fettes draus. Das war dann halt irgendwie schon so ganz cool, da habe ich gemerkt, dass die Leute angefangen haben, mich zu akzeptieren, weil anfangs war es natürlich schon sehr schwer, so da hocken halt zum Teil 30, 40-Jährige drin und du halt als 22 sitzt da und sagst denen jetzt, wie es läuft, so nach dem Motto. Aber die waren begeistert und nach den ersten 2, 3 Mal unterrichten so, haben die Schüler irgendwie gemeint, so hey, wir wollen gar keinen anderen Dozenten, das wäre cool, wenn David bleiben würde. Und dann hat halt mein Standortleiter gesagt, so hey, anscheinend läuft's, die Leute sind zufrieden so, du machst deinen Job irgendwie gut. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, dass du das weiterhin machst. Ob ich denn Interesse habe, dann habe ich gesagt, ja natürlich, klar, voll gerne. Dann habe ich quasi den Vertrag gekriegt, mit 23 hat dann unterschrieben und habe halt dann angefangen bei der Deutschen Pop als Dozent. Ich habe meine Abschlussprüfung geschrieben, hatte schon aber meinen ersten Kurs, wo ich die Abschlussprüfung gemacht habe. Und das war eine super, super witzige Story, weil Sascha, mein Mitarbeiter, der jetzt hier auch ist, der erzählt es immer ganz gerne, weil er an dem Tag zum Unterricht kam und ich quasi sein Dozent war im nächsten Kurs, also Folgekurs. Ich habe aber vorher noch meine Abschlussprüfung vom Orchestrator geschrieben gehabt. Und der kam kurz in das Zimmer rein, hat gesehen, wie ich in den Schulreihen sitze und eine Prüfung schreibe, mein Dozent vorne. Und er hat's noch so gesehen, ist wieder raus. Und ich habe halt meine Abschlussprüfung geschrieben, meinem Dozenten abgegeben, habe meine Tasche nach vorne geholt, habe mich verabschiedet von meinem Dozenten und dann kam eben meine Klasse rein, so die Erstsemester. Dann kommt gerade der Sascha rein und guckt mich an, so, hey, gerade sitze ich noch da und schreibe wie so ein Wahnsinniger irgendwie eine ganze Partitur und auf einmal stehe ich da vorne, so. Und ja, der hat auch erzählt, so, anfangs sagte er so, okay, was will dieser Vollspaß jetzt hier, so. Und ja, dann habe ich halt auch direkt gesagt, so, hey Leute, ich bin euer neuer Dozent, bla bla bla, kurz meine Story erzählt, wie ich dazu komme, bla. Und dann war auch immer eigentlich schon klar, so, die Leute haben jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt ein hochnäsiges Arschloch bin, so weil ich das auch nie rüberbringen wollte und hab, weil ich auch nicht von der Persönlichkeit so bin. Deswegen war es irgendwie ganz geil. Ich habe die Leute echt geliebt und ich habe zu jedem einzelnen Schüler so eine mega emotionale Bindung aufgebaut auch. Und Ja, nach dem ersten Semester war halt meine Klasse Jahrgangsbester so. Und dann haben die gefragt, ob ich nicht Lust habe, vielleicht noch mehr Klassen zu übernehmen. Und dann hatte ich nach einem halben Jahr, habe ich dann quasi 3 Klassen gekriegt, also 3 Semester, die ich unterrichtet habe. Dann ist ein Dozent bei uns über Sommer ausgefallen. Der hat die Letztsemester gehabt. Und der ist dann über den Sommer ausgefallen. Dann hat der gefragt, ob ich Lust habe, ihn zu vertreten. Und ich so, boah, ja, die ersten 2 Semester geht noch, aber letztes Semester ist halt schon ein Niveau krass, also. Und der meinte, ja, probier's aus. Dann habe ich es halt gemacht und es war auch geil. Und irgendwie lief's dann einfach. Also es war echt so, ich hatte so Spaß dabei. Ich saß aber auch echt Tag und Nacht dran und habe mir halt das Zeugs reingeballert und Präsentationen gemacht und Vorführungen gemacht und alles halt aufgezogen so. Zum Schluss hatte ich dann halt nach einem Jahr, habe ich dann irgendwie fast 300 Schüler gehabt, so, also ausgebildet gehabt. Und,
boah, krass. Mit was? 23.
Ja, genau. Und hatte dann auch quasi echt viele Klassen. So, ich war auch dann nonstop. Ich habe gar nicht mehr gearbeitet und gar keine Musik gemacht, gar nichts. So, ich war von Montag bis Freitag, von morgens 9 Uhr bis abends um 10, 11 in der Academy und habe halt unterrichtet. So, es war wirklich morgens los, um 10 ging eigentlich immer der Kurs los, war dann immer 4 Stundenblöcke auf den Tag verteilt mit jeweils 1 Stunde Pause zwischendrin. Dann hast du morgens halt irgendwie die Letztsemester gehabt, mittags die Erstsemester, abends die Drittsemester und muss es halt vom Niveau auch die ganze Zeit switchen, so, da bist du bei denen, die haben schon voll Ahnung, bei denen wieder voll runterschrauben und das halt von Montag bis Freitag durchgehend, das war halt einfach brutal geil. Es war so eine richtig krasse Herausforderung. Gleichzeitig habe ich dann auch das Studio betreut gehabt und die Synchronsprecher betreut in der Tontechnik, weil die auch Ausbildung machen können bei der Deutschen Pop zum Synchronsprecher. Dadurch kam ich voll in diese ganze Sprecherschiene, Filmschiene und sowas, habe da auch sehr viel Erfahrungen sammeln können. Und es war halt irgendwie echt nice, weil ich konnte so viel theoretisches Wissen, was ich selber erst beigebracht bekommen habe, gleich weitergeben. Aber dadurch hast du das halt so krass angepropft, weil du jede Frage halt irgendwie irgendwann mal beantworten konntest, weil es kamen ja ständig Fragen und das fand ich irgendwie so schön, mich selbst quasi da nochmal so krass reinzuarbeiten, dass ich irgendwann mal echt im Schlaf alles beantworten konnte, um was es ging, so. Und das war immer ganz lustig, weil meine Freundin sich zum Teil dann aufgeregt hat, wenn die Schüler nachts um 3 angerufen haben, ich krieg da kein Signal, mein Mischpult funktioniert irgendwie nicht. Und ich total im Halbschlaf, ich hab's zum Teil nicht mal mitbekommen, habe ich ihm gesagt, wie er das Problem lösen kann, hab aufgelegt, hab weitergeschlafen. Und meine Freundin fragt mich am nächsten Tag so, du hast gestern nachts um 3 telefoniert. Ich so, oh, echt? Ich guck nach, so, tatsächlich, so. Ich ruf den an, so, hey, was war denn? Der so, ja, mein Mischpult ging nicht so, aber du hast mir geholfen, passt alles. Ich so, oh, okay. Spannend. Das hat mir kurz Angst gemacht. Nee, aber das war so, irgendwie da war auch der Punkt, wo mir klar geworden ist, hey, das ist Leidenschaft, das ist dein Ding. So, guck mal, wenn du nachts aufstehst und einfach so komplett im Element bist und so überhaupt nicht mal das als Arbeit oder als Energie Sauger oder wie sagt man dazu, Räuber.
Energiefresser.
Energiefresser, genau, funktioniert, weil obwohl ich tagtäglich irgendwie an der Akademie war, unterrichtet habe, ich bin immer abends heim und ich habe mich so gefreut, ich war immer so glücklich und morgens aufgestanden, immer so, ja geil, wieder in die Klasse so und heute das Thema und bam und ich hatte immer selber so richtig Lust und das haben natürlich die Schüler auch gemerkt, so, weil ich war sehr motiviert dabei. Und ja, das war dann irgendwie so ein sehr geiler Einstieg, gleichzeitig aber natürlich Nachteil, ich hatte null praktische Erfahrung. So, ich war genau der Typ, von dem die meisten hassen, so, wenn du nur theoretisch studiert hast und dann andere Leute sagst, wo es lang geht. genau, also kam mir der Gedanke so, hey, okay, du kannst ja vielleicht ein bisschen reduzieren, dass du doch noch Zeit hast, auch mal ein paar Jobs zu machen und jetzt auch mal rauszugehen, so, weil du kannst da theoretisch alles perfekt, aber du hast weder ein Studio noch irgendwie mal was produziert oder gemacht, wo du als Referenz vorzeigen kannst. Und dann hat's eigentlich ganz super gepasst, weil wurde eingeführt, dass es ja den Bachelor gibt und den Master und die Deutsche Pop wurde dann auch staatlich anerkannt, also sie war dann keine Privatakademie mehr, sondern du konntest einen staatlich anerkannten Bachelorabschluss machen. Und da ist es ja so laut Gesetz, dass du dann auch einen Bachelorstudiengang nur unterrichten darfst, wenn du eine Professur hast, einen Doktor oder selber mindestens einen Master hast. Da ich aber gar nichts von allem hatte, sondern nur Diplome von einer Privatakademie, gab's halt dann Probleme rechtlicherseits und dann hat halt mich mein Standortleiter hergerufen und gesagt, so und so sieht's aus, wir können dir halt schwer irgendwie jetzt die Dozentenrolle weiterhin geben, weil die förmliche Qualifizierung dafür halt nicht ausreicht. So, natürlich wissen wir, dass du es top machst, aber wir können halt nichts machen. Und dann war für mich halt klar so, okay, hey, dann war das jetzt Geschichte, war eine geile Zeit, aber ist vielleicht doch ganz gut, dass ich jetzt auch mal wieder in die Praxis rausgehe. Und habe dann quasi halt so meine ganzen Ex-Dozenten angerufen, gesagt, hey, ich höre jetzt auf als Dozent, so, ich würde aber gerne in die Praxis gehen, ich brauche ein paar Jobs, kann ich irgendjemand über die Schulter gucken, egal was, ich bin dabei. Und dann habe ich so ein paar Nummern gekriegt von ein paar Leute, habe dann hin und wieder mal irgendwie so Studentenprojekte gemacht, hier und da was, das war aber immer so ein bisschen langweilig. Und ja, dann dachte ich so, okay, irgendwie will ich doch unterrichten, ich liebe es, vor Menschen zu stehen, also was spricht dagegen, irgendwie eine eigene Akademie aufzumachen, und die Leute, die mich kennen, die wissen, was ich liefere, was ich kann, so, ich könnte die ja fragen, ob die Bock haben, zu mir zu kommen. Und habe dann quasi einfach, das war dann, als ich das erste Mal bei der HPM von Alexander Hartmann war, da dachte ich so, okay, komm, du hast nichts zu verlieren, so, du hockst jetzt eh komplett am Anfang, so, du hast so ein Studium hinter dir, so, hockst jetzt in Stuttgart, so, probier einfach aus, mach deine Academy, wenn's läuft, läuft's, wenn nicht, dann nicht. Ich hatte aber keine Räumlichkeit, nichts, ich wusste nicht mal, wie ich's aufziehen soll, so. Also habe ich einfach trotzdem meine Leute angeschrieben, so, an der Pop Bescheid gesagt, so, dass ich eine eigene Akademie ab Oktober starte, es war September, und ich dachte so, okay, Oktober fange ich an, und auf einmal kamen die Leute her und rufen mich an und, jo, wir machen das, und viel geiler bei dir, so lieber privat wie jetzt irgendwie bei denen, und dann irgendwelche Dozenten, zu denen man kein Draht hat und was weiß ich, kamen auf jeden Fall einige zu mir rüber, haben den Vertrag unterschrieben, und ich war so, scheiße, okay, jetzt sind Leute da und du musst unterrichten, aber du hast keine Räumlichkeit, du hast keine Skripte, du hast nichts, so, was willst du denen eigentlich bieten? Und dann habe ich mich echt hingehockt, in einer Woche meine kompletten Unterrichtseinheiten zusammengestellt, alles zusammengeschrieben, mir Skripte erstellt, und habe dann gefragt, ob es okay ist, wenn die bei der ersten Unterrichtseinheit zu mir nach Hause kommen, in Botnang damals noch, in meine 70 Quadratmeter Wohnung, so im Wohnzimmer, wir machen so eine Kennenlernrunde mit den ersten Personen, die da sind, dass wir uns einfach nur so ein bisschen chillen, und dann gucken wir, wie wir es weitermachen. Ich habe es natürlich denen so rübergebracht, als würde das meinem Interesse sein, einfach nur gechillt anzufangen. Ich hatte aber noch keine Räumlichkeit.
Und gut verpackt.
Ja, und dann kamen die daher, sitzen bei mir im Wohnzimmer, wir haben Tee, Kaffee getrunken, gechillt, gelabert so, und irgendwann mal sagt einer von denen, hey, ganz ehrlich, wieso machen wir nicht hier Unterricht? Das ist viel chilliger so im Wohnzimmer, du hast genug Platz, du hast einen Tisch, du hast einen riesen Sofa, so, wir können uns alle hier im Kreis hinhocken, wir haben eh jeder seinen eigenen Laptop dabei, und du kannst hier Unterricht machen, so, du hast neben dran dein Büro, das hatte ich so ein bisschen zum Studio eingerichtet, da können wir arbeiten, so, wir finden's cool. Und auf einmal waren alle einstimmig so, ja, nice, das ist viel cooler, hier beim Dozenten privat zu Hause zu chillen, so. Ich so, ja, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr nichts dagegen habt, habe ich auch nichts dagegen. Die so, ja, nee, lass machen. Ich so, yes, muss ich schon mal keine Räumlichkeiten holen. Ja, und es ging dann echt super gut los, so, das hat perfekt gepasst, und es war auch wirklich so meine Eliteklasse, die waren alle so motiviert dabei und standen halt voll dahin. Und dann hatte ich mein erstes Semester mit denen gemacht gehabt, und es lief einfach so super gut, und ich hatte so Spaß dabei, dass ich dann doch gemerkt habe, okay, Unterrichten wird immer mein Ding bleiben, und das brauche ich auch, aber ich muss doch jetzt irgendwann mal ein bisschen in die Praxis gehen, und habe dann parallel halt so nach ein paar Jobs gesucht, und dann kam die Story mit der Soko. Ich weiß nicht, ob ich das erklären soll oder nicht.
Ja, gern. So die Story mit der Soko, das klingt schon genau. So voll spannend.
Ja, ich hatte mal, während meinem Studium habe ich mal noch so einen Studentenfilm aus Berlin, das Sounddesign dafür gemacht, Phoenix 9 hieß der Film. Und der Produzent davon war hier auch in Stuttgart, um so einen Nachdreh zu machen, und war dann mitten in der Stadt, und ich habe ihn zufällig da getroffen, habe gesehen, dass sie mit der Tonangel rumrennen und irgendwelche Szenen drehen, und ich war so, hey, voll interessant, was macht ihr hier? Und der meint so, ja, wir drehen gerade noch so eine Szene nach für einen Kurzfilm, ist so ein Studentenfilm und so. Ich so, ah, wie nice, cool. Und der meinte so, was mache ich? Ich so, ja, ich mache bisschen Sounddesign, Tonmeister, so alles in die Richtung. Meinte der so, oh, wie cool, wir haben noch kein Sounddesign, hast du Bock, bei uns Sounddesign zu machen? Ich so, ja, klar, ich guck's mir mal an. Ich hatte bis dato aber noch nie Sounddesign gemacht. So, ich hatte auch echt wenig Ahnung, was Sounddesign angeht, weil ich eher so viel technisch und musikalisch unterrichtet habe, so Sounddesign technisch eher weniger. Ich so, natürlich, klar, mache ich so. Der hat mir dann durchgeschickt, ich guck mir den Film an, war ein Kurzfilm, ging aber halt irgendwie 25 Minuten. Und ein Kurzfilm geht eigentlich so 3 bis 5 Minuten. Ich war so, okay, jetzt so eine lange Zeit hat Sounddesign machen schon krass. Ich gucke mir den Film ein, so der einzigste Science-Fiction-Film mit riesen krassen Möglichkeiten zu eskalieren. Aber ich halt so, ich guck den Film an, hab echt ohne Witz angefangen zu heulen und dachte so, du Arschloch, wieso hast du ja gesagt? So, und irgendwie aber, ja gut, jetzt hast du ja gesagt, der erwartet jetzt eine Lieferung, so, jetzt musst du es halt machen. Dann habe ich mich halt hingehockt, irgendwie erstmal gefühlt 20 Science-Fiction-Filme angeguckt, analysiert, geguckt, welche Sounds sie benutzen, wie sie die Sounds machen, was sie machen, und habe halt angefangen, das auch zu machen. So, in 3 Monate war ich dann fertig, hab's durchgeschickt, Die haben es voll gefeiert, war mega cool, der hat es richtig schön gefunden. Meinte dann aber so, hey, wäre es noch möglich, dass du eine Surround-Mischung machst fürs Kino? Und ich hatte halt keine Surround-Anlage und konnte auch keine Mischung machen. Ich so, nee, leider nicht. Der so, okay, ja, fragt mal ein bisschen rum. Dann hat er hier im Römerkastell die Audio Masters, das ist ein Riesenstudio gewesen. Die haben damals die Soko Stuttgart gemacht und sehr viel Kinoproduktion hier aus Stuttgart. Und der meinte, ja, ich habe da jemand angefragt, so, der hat vielleicht heute Abend so eine Stunde Zeit. Der hat gemeint, der würde kostenlos sein Studio zur Verfügung stellen. Dann könntest du da mitkommen und dort vielleicht die Surround-Mischung machen. Ich erstmal so, ey, erstmal habe ich generell noch nie eine Surround-Mischung gemacht. Zweitens, in einem fremden Studio in einer Stunde, sorry, wie soll ich das schaffen? So. Und der so, ja, irgendwie wirst du es schon schaffen. Ich so, fuck. Okay, dann bin ich halt tatsächlich dahin zu dem Typ, der Oliver Rogoff hieß er. Oder heißt er, und ist super sympathischer Typ, saß da, meinte so, ja, hier das Studio und wenn du irgendwelche Fragen hast, sag Bescheid, der ist mal kurz weg. So, dann war echt so eine halbe Stunde weg, kam wieder, ich war so total aufgeschmissen, ich habe einfach nichts hingekriegt an meinem Rechner, weil es auch noch ein Programm war, wo ich selber nicht mehr wirklich bedient habe. Und habe ihn dann halt gefragt, ob er helfen kann, so, ich würde ihm gerne über die Schulter gucken. Der so, ja, kein Stress, so, alles cool, der macht das. Und dann saß ich nebendran, hab zugeguckt, so. Und das war dann auch so der einzige Kontakt, den ich mit ihm hatte. Dann war so nach dem Film Funkstille alles weg. Ich hatte meine Akademie, was weiß ich, Abschluss hier, Deutsche Pop, dann meine Akademie aufgemacht. Irgendwann mal dachte ich so, hey, ich rufe den vielleicht wieder an und frag mal, ob ich vorbeikommen kann. Der hatte ja ganz coole Jobs, vielleicht kann ich da irgendwie über die Schulter gucken. Hab ihn angerufen. Der meint so, jo, der ist gar nicht mehr hier in Stuttgart, der das Studio verkauft. Der hat nämlich einen Burnout gehabt und ist wieder zurück in seine Heimat und ist jetzt irgendwie auf Ruhestand gegangen. So, ich so, oh, schade, es tut mir voll leid. Ich hatte gehofft, dass ich durch dich vielleicht irgendwie noch ein paar Kontakte kriege, um in die Praxis zu kommen, ein paar Jobs zu machen. Der so, ja, ich kann dir eine Nummer geben vom Tor an, der hat die Soko von mir übernommen, kannst ihn mal fragen. Ist ein ganz cooler Typ. Ich so, jo, okay, danke dir. Dann rufe ich die Nummer an. Ich wusste eben nur, dass es der Toran ist, ein cooler Typ, und er macht halt irgendwas Tontechnisches in Stuttgart. Ich rufe ihn an, der Toran geht ran, ja, Toran Mertens. Ich sag, jo, Servus David hier. Ich habe die Nummer vom Olli in Grüßle. Ich sollte mal fragen, ob es bei dir irgendwas gibt, wo ich irgendwie über die Schulter gucken kann. Der so, und wer bist du? Was machst du? Ich so, ja, ich bin David, wie gesagt, hab irgendwie Tonmeister, Sounddesigner, Filmkomponist studiert, so, hab ich eine Berufserfahrung, aber echt wenig und hab jetzt eine Zeit lang unterrichtet gehabt, aber es soll nichts dazu beitragen, so, ich will einfach ein bisschen in die Praxis kommen. Der so, okay, tja, und hast du schon mal was irgendwie gemacht, so, hast du irgendwelche Vita oder irgendwelche Referenzen? Ich so, nö, hab ich nicht. Okay, ja, hast gerade Glück, er ist nämlich eigentlich in Leipzig, wohnt er und hat dort auch ein Studio, hat hier in Stuttgart, wo ich in dem Studio, wo ich gerade hock, halt eben auch ein Studio gehabt damals und meinte so, ich bin gerade zufällig hier, komm vorbei. Ich so, wow, okay, krass, geil, cool, ja, ich komm vorbei. Dann meinte er so, ja, er schickt mir die Adresse, er schickt mir die Adresse, dann steht halt MAE, also Mertens Audio Engineering GmbH, Hackstraße 77, ich denk so, okay, GmbH ist dann nicht irgendein Typ, der cool drauf ist und irgendwas in der Musik macht. Das muss schon was Größeres sein. Ich gucke mir so das Komplex an auf Google Maps und sehe halt so, das ist die DAA hier, das Riesengebäude. Ich so, wow, okay, also es wird jetzt nicht so ein abgefucktes Kellerstudio sein, sondern schon irgendwas Größeres. Aber keine Ahnung, ich google so Antoine Mertens und sehe halt ja Geschäftsführer von was weiß ich, wie viele Firmen hier und da schon die krassesten Produktionen gemacht. Das Studio hier hatte damals mit dem Stuttgarter Sinfonieorchester richtig viel zusammengearbeitet. Der hat hier sehr krasse, viele Produktionen gemacht, die sehr namhaft waren. Und ich war halt so, wow, und ich rede mit ihm am Telefon, wie als wär's so ein Kumpel oder so. Und hab mich dann kurz auch scheiße gefühlt und war auch voll aufgeregt und stehe dann hier vor der Tür und so denk noch so, scheiße, wie verhältst du dich da jetzt? Gehst du da jetzt rein und tust doch ein bisschen auch förmlich und anständig oder ziehst du es jetzt einfach durch und bleibst so locker, wie du jetzt schon angefangen hast? Okay, dann klingel ich, der kommt her, alter 75-jähriger Mann, grau, so voll entspannt, guckt mich an, du bist der David. Ich so, ja, ja, komm mit, hast du Kinder? Ich so, nee, der so, ach so, ja, langweilig. So, und ich so, wow, okay, es geht hier ab. Und dann führt er mich ins Büro und meint so, ja, erzähl, was machst du? Ich so, ja, nochmal kurz erzählt, was ich gemacht habe. Der so, okay, ja, nicht unbedingt beeindruckend. Ich so, ja, ich weiß, deswegen stehe ich ja hier und versuche jetzt halt irgendwie über die Schulter zu gucken, um irgendwie Erfahrung zu kriegen. Der so, ja, da ist das Studio, ich habe gerade einen Auftrag von der Soko gekriegt, da ist gerade mein anderer Mitarbeiter drin und mischt sie, du kannst ja mal reinhocken, ein bisschen zugucken. Ich so, okay, danke, voll lieb so, bin dann hier rein in das Studio, da saß ein Mitarbeiter damals, der Thomas, ein Jahr älter als ich, saß da, macht die Soko, ich gucke ihm über die Schulter und irgendwann war es mir zu blöd. Ich so, jetzt bin ich schon hier in so einem Mega-Studio und jetzt soll ich ihn über die Schulter gucken. Ich so, yo, Thomas, wär's ein Problem, wenn ich mich mal ranhocke und probiere, was zu machen? Der so, nee, voll gerne, probier aus. So, ich so, jo, danke, hab mich hingehockt, hab halt so ein bisschen eine Szene bearbeitet. Dann kam gerade der Toran rein und sieht halt, dass ich am Rechner sitze. Der so, ach, so schnell schon. Ich so, jo, ich dachte, ich probier mal ein bisschen aus, weil anscheinend bin ich ja nicht so beeindruckend für dich, aber vielleicht kann ich dir zeigen, was ich kann. Und er guckt mich so an, jetzt komm mal mit. Dann hat er mich ins Büro geholt. Der so, guck mal auf den Tisch, da steht so ein Stapel mit Bewerbungsmappen. Der so, da sind haufenweise Leute, die sich seit Jahren bei mir bewerben im Studio, um hier reinzukommen. So, weißt du, warum ich die alle nicht herhole? Weil keiner so verrückt ist wie du und einfach anruft und sagt, yo, Service, hier ist der David, ich komme mal vorbei. einfach geil so. Und dann teilst du hier auf so und gehst ins Studio und hockst dich gleich hin, so wie als wäre es selbstverständlich. Das ist spannend, das ist interessant, das gefällt mir so, nicht so förmlich. Und ich so, yo, irgendwie muss ich ja versuchen, was zu hinterlassen. Der so, ja, wie sieht's aus? Hast du Bock, die eine Folge fertig zu machen? Ich so, ja, voll gerne. Der so, ja, okay, dann hier ein Schlüssel, so ab morgen kannst du herkommen, machst die Dinger, da und da ist Deadline. Und das war dann gerade die 200er Folge von der Soko Stuttgart. Das war die Jubiläumsfolge, die dann auch im Kino und überall lief. Ich wusste's aber nicht. Mhm. Das war so, ja, okay, 200er Folge. Ich mach sie. Und es war halt auch einer der aufwendigsten Folgen von der ganzen Soko. Die haben da richtig fett ausgefahren mit Helikopter und SEK-Einsatz. Alles riesig und bam und richtig schön viel. Also schon kinomäßig. Und ich dachte halt so, okay, das ist halt so standardmäßig Soko. Weil ich hatte bis dahin noch nie die Soko gesehen. Und guck zum ersten Mal quasi die Folge und denk so, wow, schon brachial, wie die auftischen so für eine deutsche Produktion. Und Stuttgart so, ich hätte nicht erwartet, dass die da jetzt so krass abgehen. Ja, okay, hab den Job gemacht so, war dann auch ganz cool, die waren voll super zufrieden, lief dann auch im Kino, brachial, der Regisseur war zufrieden mit der Arbeit und der Toran auch und meinte so, ja, wenn du Bock hast, die waren alle zufrieden, beim nächsten Block könntest du 2 Folgen kriegen, die kriegst dann auch bezahlt. Ich so, jo, ich würd's auch unbezahlt machen, ich find's einfach nur mega cool. Der so, ja genau, das gefällt mir an dir, du machst es, weil du Bock hast und nicht, weil du Geld verdienen willst. Und das war für mich dann so der Haken, so, hey, stimmt eigentlich, ich will ja Leidenschaften haben, so. Ich will ja lernen, was da so geht. Und da kann ich eintauchen, indem ich mich darauf fokussiere, die Arbeit zu machen und nicht, was ich dabei verdiene oder nicht. Und ja, dann lief's echt super schnell. Irgendwie hatte ich dann den zweiten Block gemacht, waren auch zufrieden. Dann habe ich halt von mir gedacht, okay, jetzt bin ich hier in so einem Megastudio und schaffe für irgendeinen Typen, der halt jetzt irgendwie die Kohle kassiert, bezahlt mich und hier geht sonst nichts, weil der ständig in Leipzig ist. Also habe ich ihn gefragt, ob ich eventuell das Studio hier irgendwie nutzen dürfte für private Zwecke oder mein Business hier ein bisschen aufbauen kann. Und der meinte, ja, warum nicht? Das steht eh leer, nutze es, mach ein bisschen was, wenn sich irgendwas ergeben sollte, dann sag Bescheid. Und dann kam halt eben der Punkt, somit, da bin ich dann erst der Businessmensch geworden. Wo ich dann gemerkt habe, okay, Leidenschaft hast du jetzt so, du hast die gewisse Kontakte gekriegt, aber jetzt musst du halt doch auch gucken, wie du deine Miete zahlst und wie du Geld kriegst. Und hat er dann halt überlegt, so, eigentlich wäre es ja ganz cool, das Studio vielleicht zu übernehmen oder mein eigenes Ding draus zu machen. Und war dann halt so, wow, okay, aber wie, wo, was? Ich habe keinen Plan, wie man sowas aufzieht, keine Kontakte, ich habe noch kaum Jobs gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann halt den Toran gefragt, ob ich für ihn vorerst mal vielleicht als Studio-Manager hier Stuttgart-Standort übernehmen darf und mich hier um alle Jobs kümmere, um ihm zu zeigen, dass ich es kann, so, und nicht jetzt irgendwie ein Labersack bin, der jetzt zwar technisch irgendwie was drauf hat, aber jetzt geschäftlich nicht, so, weil ich wollte ihm, mein Ziel war eben, ihn davon zu überzeugen, dass er mir das Studio übergibt, so, und dass er sich nicht drum kümmern muss, also habe ich losgelegt und angefangen halt hier dann auch ein paar Jobs an Land zu ziehen für ihn, so, um ihm auch Geschmack zu machen, dass ich jetzt nicht einfach nur da sitze und von ihm profitiere, sondern er auch von mir. Und es ging dann echt ganz schnell. So, zwei ist jetzt ja auch alles erst 2 Jahre her. So, es ging dann innerhalb von den letzten 2 Jahren los. Hatte ich dann angefangen, die Soko zu machen, hab da immer mehr gekriegt. Dann hat er gemeint, ja, hier kriegst du als Manager das Studio, ich überschreib's dir, kannst dich drum kümmern. Dann habe ich angefangen, hier immer ein bisschen mehr Sachen zu machen, mich ein bisschen weiter aufzubauen, in verschiedensten Bereichen eben meine Hände auszubreiten und zu gucken, welche Jobs ich kriegen kann. Und dann war es halt letztes Jahr im Sommer so, dass ich dachte, okay, meine Insel und meine Villa und sowas kommt halt nicht so zu mir, wenn ich so weitermache wie bis jetzt. Mhm. Weil du chillst und hast ein geiles Leben, ja, und machst halt deine Leidenschaft, aber lebst halt jeden Monat in Risiko mit, ich weiß nicht, wie ich in 2 Monate meine Miete zahle, so, weil es kommt halt mal ein Riesenjob rein, dann halt aber auch immer mal wieder nicht. Oder du kriegst einen Vertrag und es ist alles safe und auf einmal springen die weg, weil doch irgendwas anderes kam. Künstlerbranche halt eben, kann man sich nie drauf verlassen und es war dann schon irgendwie so, okay, jetzt brauche ich was Handfestes, irgendetwas, was ein bisschen läuft und wo ich dann mal Hand und Fuß habe. Also habe ich gedacht, ich versuche nicht den klassischen Weg zu machen, jetzt über kleine Jobs an größere Firmen zu kommen und hier und da, sondern ich gehe halt gleich in die Oberliga und tue einfach, als wäre ich der krasseste Typ ever. Fake it till you make it, habe ich bei Alex dann gelernt und dachte so, ich gehe einfach zu Daimler, ich gehe einfach zu Netflix, ich gehe zu Amazon Prime Video, ich gehe einfach zu Disney, ich gehe überall hin, ich gehe zu Bavaria hin und sag einfach, was ich mache, was ich bin und was für Ideen ich habe und dass die den dümmsten Fehler machen, wenn sie nicht in mir investieren. Und es hat tatsächlich gezogen. Also ich habe dann echt sehr coole Aufträge gekriegt bei sehr größeren Firmen, wo auch dann mir ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Und dann war halt der Plan so, okay, jetzt hast du Jobs, jetzt hast du viel gelabert und viel versprochen, aber das Studio gehört nicht mal dir. Und wenn jetzt hier irgendwas sein sollte, so stehst du halt ohne Studio da und kannst die Jobs nicht machen. Also dachte ich so, fuck, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da einen Vertrag kriege, dass ich das Studio kaufe oder sowas. Aber ich habe ja nicht so viel Geld, ich kann es nicht finanzieren. Und hatte dann mir so einen Businessplan gemacht, weil ich da kurz in der Phase war, wo ich so voller Euphorie war. Und da hatte ich so gedacht, das Leben gibt mir alles, was ich will. Und dann hatte ich so eine Mindmap gemacht mit das Imperium, was ich mir irgendwann mal erbauen will. Und habe halt gemerkt, wie viele Zweige runtergehen und dass so viele Sachen da sind, es so viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe ein ganzes Heft voll mit Business-Ideen, die nicht mal was mit Musik zu tun haben, weil ich immer so viele Ideen hatte, was man machen könnte. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wäre es ganz cool, mal irgendeine Idee davon umzusetzen und mal zu machen. Aber ich würde gern wissen, was andere Leute davon halten, die schon Erfahrung haben. So, meine Ex hat damals in einem Fitnessstudio gearbeitet, in so einem Nobel-Fitnessstudio, wo immer so reiche Leute herkamen und Geschäftsleute. Und da war einer, der ist im Vorstand von Daimler, Eustathios Katsopoulos, krassester Typ ever. war dort auch zum Trainieren, sehr erfolgreicher Typ, hat auch einige Firmen aufgebaut und arbeitet eben bei Daimler nebenbei, hat ein eigenes Patent auf verschiedenste Sachen, handelt hier in Stuttgart sehr viel mit Gebäude und Werbeflächen und sowas. Und die hat mir immer mal wieder von ihm erzählt, wie inspirierend er ist und dass er voll der Visionär ist und so. Und dann habe ich sie mal gefragt, ob sie Lust hat, ihn anzuhauen, ob er Bock hat, mal über meinen Businessplan zu gucken, mir vielleicht Feedback zu geben, was ich damit anfangen könnte. Und sie hat ihn dann gefragt, der meinte so, ja klar, warum nicht so, wenn der ehrgeizig ist und da eine Idee hat, rübergucken kann man immer mal. Ist es okay, wenn er einen Kumpel mitnimmt? Und ich war halt so, ja klar, warum nicht? Ihr könnt gerne ins Studio kommen hierher, dann zeige ich euch einfach das Studio noch und können wir ein bisschen quatschen. Okay, ich wusste auch nicht, wer das ist. Ich kannte ihn ja nicht. Und dann kommt hier halt der Eustathios rein. Irgendwie 49 ist er. Anzug natürlich, so wie man sich das vorstellt. Hinter ihm so ein kleiner, vollbärtiger Typ, total chillig, Hawaii-Hemd, offene Hosen. So total witzig. Kam hier rein, ich so, ja, servus, hier, bla, der eine hockt sich hin, also der kleinere Altin, so, Selçuk heißt, der hockt sich hin, so, ja, erzähl, was geht? Und ich so, jo, ich wollte eigentlich meinen Businessplan vortragen, so, ich habe voll die PowerPoint vorbereitet mit Mindmap und alles drum und dran. Der so, scheiß mal da drauf, erzähl uns, was du machst. Ich so, okay, habe ich kurz erzählt, was ich mache. Der so, ja, und warum sind wir jetzt hier? Ich so, ja, weil ich ein paar Ideen hatte und fragen wollte, ob ihr mir Feedback geben könnt, was ich damit anfangen kann. Ja, dann erzähl. Ich so, ja, hier, angefangen natürlich meine Vision zu erzählen. Zum Schluss sagt der Selçuk so, ja, und woran liegt es, dass du es jetzt noch nicht umgesetzt hast? Ich so, ehrlich, keine Ahnung, weil ich nicht wusste, ob es gut ist oder nicht gut ist. Ich wollte ein bisschen Absicherung haben. Und weil es finanziell halt nicht hinhaut, so um das Ganze so umzusetzen, bräuchte ich halt haufenweise Geld. So schon allein das Studio zu kaufen, habe ich nicht. Da meinte der so, ja, ganz ehrlich, das sind ja die bombastischen Ideen ever. Wenn das nicht funktioniert, dann wärst du dumm, wenn du es nicht machen würdest. Also wie sieht's aus, wenn wir dir das Geld geben würden, würdest du es durchziehen? Und ich war halt so, Leute, also ich habe damit gar nicht gerechnet, aber natürlich würde ich es durchziehen. Und ja, dann ich so vollkommen geschockt, ich saß da, ich wusste echt nicht, was sagen. Dann sagt er, ja, also, dann machen wir das folgendermaßen. Wir gründen eine GmbH, dann können wir dir das Geld über die Firma quasi zur Verfügung stellen. Du bist alleiniger Geschäftsführer, kaufst das Studio, machst als GmbH kannst du auch besser auftreten, weil eben die ganzen großen Firmen wie Daimler und sowas gucken halt auf sowas. Und wenn ich als Freiberufler David Stäbner herkomme, ist halt nicht so aufmerksam, wie wenn ich sage, hey, Stäbner Studios und ich habe eine GmbH hinter mir stehen. Ich habe ein eingetragenes Unternehmen, so, das kommt ja schon besser. Und das war auch natürlich in ihrem Interesse, dass ich dadurch dann nochmal an bessere Jobs komme. Ja, war im Endeffekt auch so, ruckzuck stand halt die GmbH, die haben mir das ganze Geld zur Verfügung gestellt, haben gesagt, hier, wir geben dir finanzielle Rückendeckung, sag uns, was du brauchst, richte dich ein, wie du willst. guck einfach nur, dass du das Ganze irgendwie wieder reinbringst. Und ich war halt so, wow, okay, es gibt halt echt noch Leute, die an einen glauben und halt irgendwie unterstützen. Und die meinten dann auch so nochmal, David, ganz ehrlich, wir sagen dir jetzt auch nochmal wirklich, wir wollen mit dir keinen Gewinn machen und dich auch nicht hier irgendwie jetzt groß aussaugen oder dich irgendwie verarschen. Für uns ist es halt Geld, was wir dir geben, mit dem wir zocken. So, das ist für uns jetzt schon klar, dass wir nie wieder mit dem Geld rechnen, dass es zurückkommt. Aber wenn es zurückkommt, ist es natürlich mega. Aber deswegen geben wir dir einfach nur Spielgeld, mach was damit, du hast geile Ideen, du hast Ehrgeiz, du hast Leidenschaft. Und wenn es gut läuft, zahlst du uns einfach aus, bis die das ganze Geld, was wir investiert haben, ausgezahlt ist. Danach übernimmst du die GmbH komplett als alleiniger Inhaber und kannst dein Zeugs machen. Und wir hoffen, dass du dementsprechend irgendwann mal andere Leute auch so unterstützt. Und das war halt für mich so... Bam, ich habe echt Tränen in den Augen gekriegt. So, ich war so, hey Leute, wie könnt ihr einen wildfremden Menschen, den ihr nicht mal kennt, so, ich habe euch 2 Stunden hier irgendwas erzählt, was ich vorhab, und ihr gebt mir einfach Geldsummen, die ich noch nicht mal in meinen Träumen irgendwie zusammenfassen konnte. Und die meinten so, ja David, wir investieren in dich und nicht in die ganze Sache. Wir haben null Ahnung von Tontechnik und von deiner Branche, aber so wie du darüber redest und wie du da drin bist, kann es ja noch funktionieren. Also glauben wir an dich und nicht an die Sache. Und deine Business-Ideen sind die eine Sache, aber du bist die andere Sache. Und das war so schön, irgendwie das erste Mal, wo ich halt wirklich so aus meiner ganzen Vergangenheit so das Gefühl hatte, dass halt wirklich mal so eine Vaterrolle oder so eine Vaterfigur mir sagt, dass es gut ist, was ich mache, und also stolz drauf war und mir irgendwie auch gesagt hat, dass es nicht nur Scheiße ist oder dass ich halt eben nicht irgendwie jetzt so kleiner Futzer bin, der jetzt eh nichts erreicht, sondern es gab mir so die Möglichkeit, einfach mal komplett noch größer zu denken und nicht nur an eine Insel zu denken, sondern an eine komplette Kommune. Vielleicht veränderst du mal viel mehr, weil du einfach Zugang hast zu ganz anderen Ebenen und sowas. Und ja, das war wunderschön. Irgendwie war das dann so der Aufschwung, wo ich gesagt habe, jetzt ziehe ich richtig durch, weil jetzt habe ich halt Leute im Nacken hocken, die erwarten von mir was und ich erwarte von mir selber das Dreifache. Also ziehe ich es durch. Und dann haben wir eben die GmbH gegründet, ich habe das Studio gekauft, ich habe dem Toran quasi das ganze Zeugs übernommen von ihm, weil er dann auch leider krebskrank geworden ist und halt eine Diagnose gekriegt hat, dass er auch nicht mehr lange hat. Und dann war es zu meinen Gunsten, ist vielleicht voll mies, aber geschäftlich gesehen der perfekteste Deal gewesen, weil er dann meinte, er kann sich jetzt gar nicht mehr drum kümmern, das Studio hier noch irgendwie anständig zu verkaufen oder sowas. Ich soll ihm sagen, was ich haben will, und er gibt es mir. Und dann habe ich halt gesagt, so, jo, ich rechne den ganzen Wert zusammen, aber ich kann das nicht zahlen, weil das Studio echt einen zu krassen Wert hat. So, ich wäre froh, wenn er mir einfach als Dankeschön so ein bisschen oder als Unterstützung einen Kickstarter gibt und es mir zu einem angenehmen Preis verkauft. Und der hat mir halt so einen super, super guten Preis gemacht. Das war echt unter aller Sau eigentlich. Aber weil er meinte, ich sterbe sowieso in ein paar Wochen, also ist es bei dir wenigstens in guten Händen und du kannst was damit anfangen. Das war halt schon dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich halt irgendwie profitieren konnte, obwohl er ja jetzt einen Nachteil dadurch hat, aber das war dann so Studio gekauft, ein paar Deals abgeschlossen, dann kamen immer mehr Firmen dazu und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo ich halt an einige Sachen dran bin, die wirklich größer werden, beziehungsweise halt nochmal ein bisschen umstrukturieren, in welche Richtung ich jetzt genau gehen will, nochmal um meine Geschäfte aufzubauen, weil ich habe ja noch eine Tochterunternehmen Scopetune, da machen wir Sounddesign für Escape Rooms. Und dann die ganze musikalische Schiene und dann tontechnisch, aber auch noch Musikproduktion. Das ist halt schon sehr viel und ich kann halt nicht alles irgendwie selber machen. Deswegen überlegen wir jetzt gerade ein zweites Studio zu bauen hier in Stuttgart, um dann eben die Arbeit ein bisschen aufzuteilen, dass man einmal so ein Künstlerstudio hat und einmal so ein Filmstudio, wo dann halt auch die ganzen Filmleute herkommen, das ganze gehobene Klientel. Genau, damit es einfach so ein bisschen abgedeckt ist. Und da ist jetzt quasi der Stand der Dinge so, dass jetzt läuft's quasi erst an, aber ich hock jetzt halt als 25-Jähriger auf eine haufenweise Kohlesumme, so, wo ich jetzt quasi zurückbringen muss. Und deswegen halt es mir auch schon sehr, sehr viel Druck macht, muss ich ehrlich sagen, aber gleichzeitig auch so voll die Motivation und den Ansporn, weil ich das so super schön finde, dass es Leute gibt, die so an einen glauben und dann auch so unterstützen und so blind quasi auch einfach nur reingeben. Und das fand ich, das hat mir persönlich zum Beispiel auch einfach noch generell in meinem Glaubensgrundsatz und meinem Mindset so viel verankert und geändert, weil ich wirklich als Ziel jetzt dann auch hatte, seit ich das Studio habe, mein Mitarbeiter Sascha zum Beispiel dann auch direkt schon so mit reingenommen habe ins Boot, weil ich zu ihm gesagt habe, hey, du hast gesehen, was die Leute mir geben, so, und ich werde dir alles geben, was geht, weil du bist derjenige, der seinen Job und alles aufgegeben hat, um für mich hier zu arbeiten. Es war auch eine ganz lustige andere Story mit ihm, aber er ist jetzt da, hat mir quasi den Rücken gedeckt, und deswegen habe ich zu ihm auch gesagt, ich gebe dir alles, was ich kann, so, ich stelle dir alles zur Verfügung, weil du bist ein krasser Typ und aus dir wird mal was. Und diese Energie, die man dann gegenseitig hat und sich so gegenseitig pusht, das ist einfach Wahnsinn, was dann schon in dem letzten Jahr passiert ist, seit er hier ist. So, ist einfach zu schön.
Genau. Wahnsinnsgeschichte, echt, David, ich könnte jetzt noch tagelang zuhören. Ich bin echt traurig,
dass es... Ich könnte auch noch tagelang labern, aber sorry.
Wir machen noch einen zweiten Part, weil ich weiß noch, dass es noch ganz viele krasse Geschichten gibt, die du noch zu erzählen hast von London und ich weiß nicht wo, die mich auch vom Hocker gehauen hat. Aber wir kommen jetzt tatsächlich doch langsam zum Ende des Podcasts. Und ich würde noch ganz gerne dir die Möglichkeit geben, wenn jetzt jemand den Podcast hört und der denkt, dieser Typ ist so krass und ich habe eigentlich genauso jemand gesucht, der mir helfen könnte für dieses oder jenes Projekt. Wo bist du zu finden?
Gerne auf Instagram, Facebook, einfach normal David Stäbner oder ihr könnt gerne auch meine Handynummer oder sowas hingeben. Die also beziehungsweise meine Webseiten, aber da stehen eben auch überall meine Kontaktdaten drauf. Die kann ich dir auch gerne nochmal durchschicken, ansonsten wäre das halt Stäbner Seminare, das ist quasi das Unternehmen, wo ich noch Workshops gebe und Seminare eben im Bereich Ton, Technik, Musik und sowas oder Stäbner Studios, also stäbner-studios.de ist dann die Seite, wo ich hier im Studio bin, aber die ist noch nicht fertig. Da sind wir gerade dran, das eben zu überarbeiten. Genau, ansonsten sculptune.de ist sehr spannend. Da kann man auch schön reinhören.
Wir werden auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Mhm. Und dann würde ich dir gerne noch unsere Standard-3 Abschlussfragen stellen. Und zwar die erste, hast du ein Lebensmotto?
Ja.
Und das wäre?
Also ich sag mir so, ich habe mir als Lebensaufgabe genommen, dass egal wo ich bin als Wesen und egal wen ich begegne und egal was ich begegne, möchte ich immer erstmal einen positiven Vibe hinterlassen, beziehungsweise einen Eindruck hinterlassen, der eine schöne Erinnerung hat und keine schlechte Erinnerung hat. Um quasi generell einfach nur durch meine Ausstrahlung, durch meinen Vibe und durch mein Wesen, meine Anwesenheit und Existenz auf dieser Erde den Menschen, denen ich in dieser Existenz begegne, einfach nur einen Funken von dieser Euphorie abspringen geben kann, so, oder beziehungsweise abgeben kann. Und die Menschen, die vielleicht sich mit mir identifizieren können, wissen, dass man was draus machen kann und dass man ein schöner, guter Mensch sein kann, egal wie viel Scheiß man erlebt hat. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Lebensmotto, weil egal wen ich begegne, versuche ich halt eben auch dementsprechend mich zu verhalten, und ich finde, es ist ein schönstes Gefühl, dass egal, wo du durch die Welt laufst, du weißt, dass egal, welchen Menschen du jemals wiedersehen wirst, er dich mit Liebe empfängt und dich in Erinnerung hat als etwas Schönes und etwas Gutes und nicht als etwas, der für Stress oder Streit oder sonst noch was gesorgt hat oder ein Arschloch war oder sowas. Genau, und das eben nicht nur auf Menschen bezogen, sondern auch auf Pflanzen und auf alle andere Wesen.
Sehr schön, danke. Bitte. Gibt es ein wichtigstes Buch, das du je gelesen hast?
Nein, ich bin der komplette Anti-Leser. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Ich hasse es zu lesen und ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Ich lese gerne Zeitschriften oder Magazine, wenn es um Tontechnik oder Musik geht. genau, aber nee, ich habe tatsächlich kein Buch gelesen, was ich jetzt irgendwie so direkt dann auch damit verbinden würde. Da müsste man vielleicht eher dann über Filme oder Interviews reden.
Das ist gar nicht schlimm, aber ich glaube, auf die Frage hast du eine Antwort. Was ist dein absoluter lieblingsmotivierender Song?
Das ist wieder schwierig, weil ich so viel höre. Also ich habe tatsächlich so fast aus jeder Genre oder Branche, Genre, so ein Lieblingslied. Das heißt, wenn ich jetzt gerade hier meine Playlist gucke, sind es irgendwie 135 Songs, die alle auf ihre individuelle Art und Weise so meine Lieblingssongs sind. Und es kommt immer auf die Stimmung drauf an und auf die Phase. Aber ich persönlich zum Beispiel habe generell am allermeisten klassische Musik so für mich definiert, weil es gibt mir immer am meisten Energie. Wenn ich so down bin oder keinen Bock habe, was zu machen, dann höre ich mir Filmmusik an oder sowas und krieg dann halt voll die Energie. Und da finde ich halt Howard Shore, Ivan Torrent, das sind so meine zwei inspirierenden Komponisten.
Sehr schön.
Die ich zum Beispiel auch als Vorbild habe, so ein bisschen, wo ich mal hin will.
Und dann als letzte Frage, was möchtest du den Podcast-Hörern noch gerne mitgeben? So, wenn du was in die Welt rausgeben kannst, was wäre das?
Leute, redet einfach miteinander, erzählt eure Story, erzählt eure Emotionen, öffnet euch. Ich finde es immer so schade, dass Menschen so wenig über sich reden oder so wenig austauschen, so wenig emotionalen Einblick geben, weil ich finde, Empathie ist doch genau das, wenn man sich gegenseitig öffnet und sich einfühlen kann. Und das kann man nur, wenn man sich auch öffnet, so. Und deswegen finde ich wichtig, dass man in jeder Hinsicht einfach kommuniziert, miteinander redet, seine Emotionen öffnet, über sich selber redet oder seine Vergangenheit redet, um anderen Menschen vielleicht Inspiration zu geben. Beziehungsweise finde ich, verarbeitet man selber dadurch super gut seine Problemstellen, weil man sich dadurch selbst reflektiert. Und das in dem Fall finde ich auch beruflich oder in jeder Sache irgendwie so extrem viel Änderung reinbringen kann, weil man einfach gewisse Probleme ganz anders definiert oder ganz anders sieht, weil du auf einmal in der Erzählung darüber eine ganz andere Perspektive einnimmst. Und das finde ich halt so schön. Deswegen, egal wie viel Scheiß man erlebt hat, wenn man darüber redet und sieht, was man draus machen kann, will ich einfach der Welt und jeder Menschen, der das irgendwie hört, sagen, macht weiter und zieht's durch, weil es liegt an euch und nicht an irgendjemand anderem oder an irgendetwas anderem.
Wow. Vielen, vielen Dank, lieber David, dass wir dich für die heutige Podcast-Folge interviewen durften. Und auch vielen lieben Dank für deine Worte am Ende. Der Melanie und mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, dich für die heutige Podcast-Folge zu interviewen. Und ja, ich bin mir auch ganz sicher, dass auch du, lieber Podcast-Hörer, einiges an der einen oder anderen Stelle für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt mehr über David erfahren möchtest, über seine unterschiedlichen Projekte, dann schau doch gerne mal bei ihm vorbei. Alles, was erwähnt wurde, haben wir auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn du die Arbeit von der Melanie und mir unterstützen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, diesen Podcast zu abonnieren, um wöchentlich ein neues, spannendes und inspirierendes Interview auf deine Ohren zu bekommen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen, entspannten und erfolgreichen Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung deines Potenzials.